Wir wollen uns zum Beginn die Kreuzigungsgeschichte aus dem Buch Lukas lesen. Lukas, Kapitel 23. Wir lesen den Abschnitt der Geschichte, wo Jesus gekreuzigt wird. Und ich lese von Vers 33 bis Vers 49. Lukas 23 von Vers 33 bis 49. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie hinzutraten und ihm Essig brachten. Und sprachen: Bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren, um diesem Schauspiel zuzusehen, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten zurück. Standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her gefolgt waren, und sie sahen dies. Lass uns stille werden und noch einmal beten. Unser Gott und Vater in den Himmeln, es ist wahrscheinlich das dramatischste Ereignis, das auf diesem Planeten jemals gewesen ist und wohl auch jemals sein wird. Auf jeden Fall aber ist es das wichtigste Ereignis, das uns Menschen Frieden mit dir gibt. Wo Gott, der Sohn Gottes, als Mensch und Gott, als gerecht stirbt, damit wir, die Ungerechten, gerettet werden können. Ich bitte dich, dass du uns heute die Augen dafür öffnest, zu sehen, welch eine herzliche Liebe und Gnade aus deinem Wesen sprechen bei diesem, was du für uns getan hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns lehrst, dich zu erkennen, dich zu fürchten und du in unseren Augen wirklich groß und herrlich wirst. Verherrliche deinen Sohn, wie er dich verherrlicht hat, heute hier in unserer Mitte. Ich bitte dich darum in Jesu Namen. Amen. Amen. Der Predigttext wird sich auf die Verse 39 bis 43 beschränken. Es geht um die sogenannten Schächer am Kreuz. Schächer ist ein altdeutsches Wort und heißt einfach Verbrecher. Also heute reden wir von den Verbrechern, von Leuten wie dich und mich. Und meine Frage vorab, und ich würde um eine Antwort bitten, wenn, also ihr müsst nicht, aber es wäre gut, wenn ihr euch melden würdet. Wer von euch könnte von sich sagen, er fürchtet Gott? Vielleicht fragt sich der ein oder andere, was ist damit gemeint? Vielleicht hat sich auch der ein oder andere gefragt, bin ich wirklich einer von denen, die Gott fürchten? Was bedeutet das? Nun, ich möchte heute anhand dieser Geschichte von diesen zwei Verbrechern am Kreuz einfach einmal bildhaft zeigen, wie wertvoll es ist, wenn wir Gott fürchten und was es an seinem Beispiel tatsächlich bedeutet hat. Und das kann auch unser Leben werden. Und ich möchte euch heute drei Herrlichkeiten zeigen, die Gottesfurcht mit sich bringen für jeden, der wirklich Gott fürchtet. Lasst uns noch einmal schauen, was das für Charaktere waren, diese zwei Verbrecher. Einer der gehängten Übeltäter, wir wissen nicht, ob der rechts oder links am Kreuz hing, wir wissen, dass Jesus in der Mitte hing. Und einer dieser gehängten Übeltäter, der Verbrecher, der lästerte Jesus mit all den anderen zusammen. Das taten die Volksmengen, das taten die Obersten, das taten die Kriegsknechte. Und auch dieser Verbrecher, der mischte sich in diese allgemeine Stimmung mit ein und lästerte Jesus Christus am Kreuz. Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Und dann war da der andere. Am Anfang, als es hinging zur Hinrichtungsstätte und sie nur diese grausame Behandlung spürten und vieles von dem noch nicht gesehen hatten, dann haben sie beide Jesus verschmäht. So berichten es Markus und Matthäus in ihren Evangelien. Verschmähen ist nicht ein so starkes Wort wie lästern, aber es drückt die Abneigung oder ein hartes Reden gegen jemanden aus. So kann es auch übersetzt werden. Tadeln. Jesus tadelte die Jünger. Er lästerte sie, anders übersetzt. Er tadelte sie wegen ihres Unglaubens. Und beide hatten ein gewisses hartes Entgegnen gegenüber Jesus. Aber einer von denen, während er sah, was geschah und wer dieser Mensch ist, er änderte alsbald seinen rauen Ton und etwas begann in ihm zu regen. Er war einer, der irgendwo tief in seinem Inneren Gottesfurcht hatte. Und er merkte, dass das kein gewöhnlicher Mensch war. Ich weiß nicht, wie genau das geschehen ist. Was wir wissen, ist, dass Lukas vom späteren Verlauf berichtet, von diesen zwei Verbrechern. Und dann weist dieser eine Verbrecher den Spötter und Lästerer zurecht und fragt ihn die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Fürchtest auch du Gott nicht? Fürchtest du Gott? Oder fürchtest auch du Gott nicht? Und lass uns einmal schauen, was das mit sich bringt. Die Lästerung des einen offenbarte den fehlende Gottesfurcht. Sein Unglaube, dass es nicht wirklich der Messias war, wird ziemlich deutlich. Das haben alle anderen auch nicht geglaubt, sonst hätten sie nicht zugelassen, dass er gekreuzigt würde. Und er spottete genauso wie die anderen. Wenn du der Messias bist, dann steig doch vom Kreuz herab und hilf uns auch. Und da sehen wir, dass es ihm um eine sehr selbstsüchtige Herzenshaltung ging. Die Erkenntnis des anderen Verbrechers aber offenbarte seine Gottesfurcht, auch wenn sie am Anfang gar nicht mal so deutlich zu sehen war. Er war immerhin ein Verbrecher. Er war kein frommer, angesehener Mensch bei den Juden oder Römern oder sonst bei irgendjemandem. Er war rechtmäßig am Kreuz. Er gehörte dorthin, zumindest sagt er das selber. Aber er begann, diesen Jesus Christus zu erkennen. Und ich möchte euch einladen, mit mir diesen Weg zu gehen und zu schauen, was hat er in Jesus gesehen und das ebenfalls in Jesus zu sehen. Schaut, dieser Mann, das Erste, was er erkennt, das ist, dass er schuldig ist. Schon Salomo hat gesagt, und es gibt auch einen Psalm 111, Vers 10, wir wissen nicht, von wem er stammt, auch dort steht es schon, der Anfang der Erkenntnis ist Gottesfurcht. Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis und der Weisheit. Und dieser Verbrecher, was auch immer er sonst alles getan hat, aber unter seiner Haut, in seinem Herzen, gab es ein Fünkchen Gottesfurcht. Und er tadelt sogar den einen und sagt, wir hängen hier im gleichen Gericht mit ihm. Wir haben hier alle drei das Gleiche zu tragen. Da müssen wir nicht über den noch lästern. Und du und ich, wir sind hier zu Recht. Denn, so sagt er das, wir haben empfangen, was unsere Taten wert sind. Wir beide empfangen, was unsere Taten wert sind. Seine Gottesfurcht brachte zuerst Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Er hat die Folgen seiner Tat dort am Kreuz tragen müssen und er hing am Kreuz. Und das war bei weitem nicht angenehm. Und er tadelt seinen Gegenüber. Das andere, was er erkennt und was er viel tiefer erkennt und wo wir viel mehr raus sehen können, ist, er erkennt Gott oder in diesem Fall Christus. Ein Verbrecher, der Christus erkennt, denn er sagt, wir haben Unrecht getan und wir sind hier zu Recht am Kreuz, aber der hat nichts Unrechtes getan. Er war ja bei der Verhandlung vorher nicht dabei, bei Pilatus. Und doch merkt er irgendwie an, dieser Jesus, von dem er sicherlich ganz viel gehört hat zuvor, er hat nichts Unrechtes getan. Woher wusste er das? Vielleicht von dem Ganzen, was sich dort bei der Kreuzigung abspielte. Weil er sah, wer dieser Jesus ist. Weil er von seiner Geschichte gehört hat. Und vielleicht dachte er an das unschuldige Lamm, das die Juden jedes Mal im Jahr am Passa opfern mussten. Sie dachten daran, an den Auszug aus Ägypten, wo dieses Lamm anstelle des erstgeborenen Sohnes jeder Familie sterben musste. Ein unschuldiges Lamm sterben, damit der erstgeborene Sohn nicht mit dem Gericht, das über Ägypten kam, umkommt. Und das war doch ein Hinweis darauf, dass dieser Messias sie erretten würde. Nun, ich weiß nicht, wie viel er davon wusste, wie genau das exakt sein wird, aber hier sah er einen Unschuldigen, so wie am Passa. Und das Passa, das war ja unmittelbar, stand bevor. Es war das Passa. Sie hatten es gerade gefeiert, Jesus und seine Jünger. Nun hat er dieses Passa-Lamm am Kreuz gesehen. Oder einen, der unschuldig war, wie dieses Passa-Lamm und zur Schlachtbank geführt wurde und sich kreuzigen ließ. Was er dann aber macht, ist, er wendet sich zu Jesus. Schau mal, hier ist einer, der erstens erkennt, ich bin schuldig. Und der dort ist unschuldig. Und der ist der Christus. Auch wenn alle ihn verspotteten, dass er es nicht sei, und kaum einer am Kreuz irgendwie dran glaubten, und die, die es noch glaubten oder gehofft hatten, die standen weiter hinten, von Ferne, wie Lukas es in Vers 49 beschreibt. Das war nicht die Szene, die er unmittelbar vor sich am Kreuz sah. Und dann wendet er sich zu Jesus und sagt zu ihm, Herr. Er nennt ihn Herr. Der hängt gerade am Kreuz. Der hat nichts mehr zu sagen. Der ist verurteilt. Der wird bald sterben. Und hier hängt einer mit ihm, der genau weiß, was es ist, am Kreuz zu hängen und bald sterben zu müssen und seinen Tod in die Augen zu sehen. Und dann nennt er ihn Herr, Herrscher, Gebieter. Ein Gebieter, der scheinbar gar nichts mehr zu gebieten und zu sagen hat. Aber für ihn ist es jetzt auf einmal sein Herr geworden, sein Kyrios. Er sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und das ist ein Satz, dieser Ausdruck, der ist so gewaltig majestätisch, wie die Schönheit und die gewaltige Machtwerke Gottes in der Natur, aber im Geistlichen. Er sieht diesen Herrn am Kreuz hängen und sterben. Alle vor ihm sagen, wenn du der Christus bist, steig herab, dann wollen wir an dich glauben. Und er steigt nicht herab. Und hier ist einer, der Gott fürchtet, auch wenn er in seinem Leben ganz viel verbrochen hat. Und in die Geschichte, als der Schächer am Kreuz eingegangen ist, als der Verbrecher. Und er sagt, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Er erkennt und bekennt, dass Jesus, sein Herr, in einer Königsherrschaft kommen wird. Es ist der König, der Messias Israels. Es ist der, auf den sie warten, auch wenn die alle verspotten und sagen, nein, er bekennt sich hier am Kreuz, und zwar nicht nach dem Motto, ich habe ja nichts zu verlieren. Wer weiß, vielleicht ist es der letzte Strohhalm. Ich meine, wer hängt sich an einen Sterbenden, dass der von ihm irgendwelche Hilfe kommt? Aber er wendet sich an Jesus und sagt, denk an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Er glaubte tatsächlich, dass hier der sterbende König Israels ist. Jetzt stellt euch das einmal vor. Da hängt er mit seinem König Seite an Seite am Kreuz. Wohlwissend, wir werden jetzt beide sterben. Wohlwissend, auch dieser König, dieser Christus, er wird sterben. Als König wird er offiziell sterben. Er ist auch König. Er hat keine sichtbare Königsherrschaft. Und dennoch glaubt er, da wird die Königsherrschaft kommen. Und ich frage mich, woher hat er diese Erkenntnis gehabt? Er fürchtete Gott. Das, was geschrieben stand über den Christus, das hat er für wahrgenommen. Und vielleicht dachte er an den Abraham, der auch seinen Sohn Isaak einmal opfern sollte und der sich gefragt hat, wie soll das gehen? Das ist doch der eine Sohn, den Gott mir versprochen hat, dass von ihm ein Volk entstehen wird, aus dem dann dieser Christus, der Messias für die Juden, kommen wird. Und jetzt sagt Gott mir, ich soll meinen Sohn auf dem Berg Moria opfern. Und was sagt Abraham, als er sich von seinen Knechten trennt, um mit seinem Sohn alleine am Berg anzubeten? Er sagt seinen Knechten, die ein gutes Stück mit ihnen zusammen gegangen waren, bleibt hier und wartet, bis wir angebetet haben, und dann wollen wir zurückkommen. Und er wusste nicht, wie es mit seinem Sohn werden wird. Das Einzige, was er wusste, war, ich soll ihn opfern, ich gehe jetzt hin und werde das machen. Und das Zweite, was er wusste, ist, von diesem Sohn wird ein großes Volk entstehen. Und er glaubte, selbst wenn Gott ihn aus den Toten wieder auferwecken wird müssen, aber dieser ist der Sohn, den Gott mir gegeben hat, um wirklich dieses Volk zu entstehen zu lassen und von dort den Messias zu bringen. Und so ähnlich muss das bei diesem Verbrecher am Kreuz gewesen sein, dieser gottesfürchtige Verbrecher. Er wusste, das ist unser Messias, das ist ein gerechter Mann. Er hat nichts Unrechtes getan. Und der stirbt jetzt. Aber der Messias wird uns doch eine königliche Herrschaft bringen. Er wird das Reich Gottes bringen. Und dieser Jesus hat doch auch 3 Jahre lang bei uns im Land verkündet, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das haben seine Jünger verkündet. Das hat Johannes der Täufer im Vorfeld verkündet. Und ich staune über dieses einfache Fürwahrhalten und daran festhalten dieses Verbrechers. Das ist mein Herr, mein König. Wir sterben jetzt gerade gemeinsam. Aber wenn die Schriften sagen, dass dieser Messias ein Reich Gottes aufbauen wird, dann wird genau dieser Messias ein Reich Gottes aufbauen. Und wenn der nicht vom Kreuze absteigt, was auch immer für eine Lösung kommen wird, dann muss er eben von den Toten auferstehen. Aber er wird sein Reich aufbauen. Und daran glaubte er. Und das brachte er zum Ausdruck. Und ich finde es eine solche Schönheit, dass ein Mensch angesichts aller Widrigkeiten und eines absoluten Ich sehe nichts mehr und da gibt es nichts Logisches mehr, trotzdem noch sagt, das ist mein König. Er ist der Messias und er ist König und er wird in seiner Königsherrschaft kommen. Er wird kommen. Er erkennt in Jesus, dass Jesus unschuldig ist. Er erkennt in Jesus, dass Jesus der Herr ist. Er erkennt in Jesus, der neben ihm am Kreuz hängt, dass es sein König ist, der Christus. Und er ist davon überzeugt, dass dieser Christus seine Königsherrschaft antreten wird, auch wenn er jetzt gerade als König stirbt, als Unschuldiger. Das ist schon viel. Aber was er dann noch erkennt, das sollte unser Herz zum Beben bringen. Wenn dieser Jesus König ist, wenn er der Herrscher des Universums ist, der Schöpfer von allem, wenn er die Majestät ist, der sich alles unterwerfen muss, und wenn er der eine ist, dem wir alle ausgeliefert sind, schutzlos, und keiner vor ihm bestehen kann, wenn er dieser gerechte Mensch ist, auch Gottes Sohn, wie kann ein Verbrecher wagen, nachdem er sein ganzes Leben verpfuscht hat und wirklich nichts zu bieten hat, wie kann er da wagen? Und er hat vorher selbst hart gegen ihn geredet und ihn verschmäht. Wie kann er da wagen, noch darum zu bitten, in dieses Reich Gottes eingehen zu dürfen? Wir nehmen das manchmal so leicht. Wir stellen uns manchmal so einfach vor, wir sind nicht so schlecht. Und natürlich bin ich es wert. Ich war doch so wertvoll in Gottes Augen, dass er seinen Sohn für mich gab, damit ich gerettet werde. Natürlich, er liebt doch so und selbstverständlich hat er sein Leben für die Menschen hingegeben. Das ist vielleicht unser Denken im Alltag. Wisst ihr was? Ich würde sogar behaupten und sagen, keiner von euch ist es wert und keiner von euch ist es Gott wert, dass er für euch sein Leben ließ. Nicht ein einziger. Wir sind nicht so wertvoll, dass Gott seinen Sohn gab. Aber wir wurden für wert geachtet von ihm. Und das ist ein Unterschied. Mag sein, dass es für den einen und anderen ein ganz kleiner Unterschied ist. Aber im Wesen ist es ein großer. Wir haben den Wert nicht. Und obwohl wir ihn nicht haben, hat Gott uns für so wert geachtet, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, dass er für uns starb. Und dieser Schächer am Kreuz, er kannte diesen Gott nicht nur als den Allmächtigen, den ewigen Schöpfer, der gerecht ist und dem man schutzlos ausgeliefert ist und der richten wird. Und er wusste, ich hänge jetzt hier neben meinem König und das ist mein Richter. Diese Römer haben mich gerichtet und ans Kreuz gehängt, aber das war mein Verbrechen auf dieser Erde. Meine Sünden Gott gegenüber wird der richten, der hier mit mir hängt. Und sein Vater, zu dem er immer anrief, zu dem er gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind meine Richter. Und nun hat er Gott nicht einfach nur gefürchtet, in dem Sinne, dass er sagt, ich bin ihm schutzlos ausgeliefert und wie soll ich Gott begegnen mit all meinen Sünden? Er erkannte in diesem Gott einen gnädigen Gott, der liebt. Und ich finde das so, so gewaltig. Dort am Kreuz sagt dieser Schächer, dieser Verbrecher, dieser gottesfürchtige Verbrecher, nimm mich mit hinein in dein Reich. Wenn du in deiner Königsherrschaft kommst, denk an mich. Er hatte wirklich gar nichts und er hatte noch nicht mal die Gelegenheit, irgendetwas wieder gut zu machen. Irgendetwas zu tun, um zu beweisen, dass gute Frucht von seinem Leben entsteht, von seiner Wiedergeburt, die er in diesem Sinn wahrscheinlich nicht verstanden hat. Ist auch nicht wichtig. Er hatte nicht die Gelegenheit, noch irgendwie zu zeigen, dass er wirklich Christ geworden ist, dass er es wirklich ernst gemeint hat. Er wurde nicht getauft, Er hatte gar nichts. Das Einzige, was er hatte, war die Erkenntnis, das ist mein Retter und das ist mein König. Er wird mich richten, aber er ist auch der Einzige, der mich retten kann. Er stirbt gerade, aber er ist auch derjenige, der die Königsherrschaft Gottes aufbauen wird. Wie auch immer das geschieht, keine Ahnung, aber er ist es. Und er ist gnädig. Und weil er gnädig ist, weil er liebevoll ist, kann ich es wagen, ihn anzusprechen. Und das ist das Zweite, was Gottesfurcht bringt. Wahre Gottesfurcht bringt nicht nur Erkenntnis Gottes und Selbsterkenntnis, sondern wenn du wirklich Gott fürchtest, bringt es dich in die Demut hinein. Du wirst klein. Du musst dich bücken und bitten und sagen, Herr, auch wenn du am Kreuz gerade hängst und nichts zu sagen hast und die alle dich beherrschen und bespotten, wie sie gerade wollen, aber du bist Herr. Wenn du in deiner Königsherrschaft kommst, und ich glaube, das wird passieren, denk an mich. Denk an mich. Er wagt nichts aufzuzählen, nicht seine Ernsthaftigkeit darzulegen. Nichts, gar nichts. Das ist wie dieser eine, der im Tempel ging und betete, der Zöllner, der einfach nur sich an die Brust schlug, hochguckte und nicht wagte hochzuschauen. Sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Nichts an irgendeiner Art von guten Taten oder Vorsätze oder jetzt nach einem Jahr muss man aber schon mal sehen. Nichts. Einfach nur dieses Schauen auf diesen König. Denk an mich. Und dieses demütige Bitten, Fragen, auch wenn es schon beinahe herausfordernd, aber gewagt ist, da noch mal zu bitten, denk an mich, der ich das überhaupt nicht wert bin. Da bringt Gottes Furcht noch eine dritte Sache, die so wunderbar ist. Und das ist Hoffnung. Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich hoffe, ihr könnt ein Stück weit von dieser Liebe und Gnade Jesu am Kreuz erkennen. Da ist dieser Verbrecher, der nichts hat, als nur, dass er Gott fürchtet und weiß, das ist mein Richter. Und vor dem will ich nicht irgendwie leben oder spotten oder sonst etwas, aber ein gutes Leben habe ich nun auch nicht vorzuweisen. Das Einzige, was ich sage, bitte, bitte, denk an mich, der ich es nicht wert bin, aber du bist so, so voller Gnade, so voller Erbarmen und Liebe. Denk an mich. Und er hört diese frohe Botschaft, die einfach nur dann gesagt werden kann, wenn eine so große Gnade dahinter steht. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du gehörst zu mir. Mit nichts, aber du gehörst zu mir. Und das ist so schön. So schön, einen Gott zu haben, der so einen demütigen, einen gottesfürchtigen, geknickten Menschen einfach annimmt. Und er musste auch nachher nichts beweisen. Er musste da nicht jetzt bitte vom Kreuz viel missionieren, damit viele von denen dann noch bekommen. Er musste jetzt auch nicht alle seine Sünden aufzählen oder irgendwelche Kasteiübungen machen oder irgendetwas, gar nichts. Nach dem Motto, na, wenn du schon nur die letzten paar Stunden deines Lebens hast und sonst alles nur für dich verprasst hast, dann mach jetzt bitte noch wenigstens etwas. Nichts, Jesus sagt ihm, du wirst bei mir sein. Und ich nehme dich an, genauso. Diese feste Zusage Jesu hat ihm Hoffnung auf eine Zukunft gegeben. Die Gabe eines sterbenden Königs, was kann ein sterbender König geben? Ein Versprechen. Wie viel wert ist dir ein Versprechen eines sterbenden Menschen? Normalerweise nicht viel, wenn es nicht einen anderen gibt, der es übernimmt, der sich verpflichtet, dieses Versprechen auszuführen. Aber Jesus hat sich hier auf niemand anders berufen. Es war dieser sterbende König, der ihm ein Versprechen gab. Eigentlich ein wertloses Versprechen, denn der starb, der konnte jetzt nichts mehr machen. Aber dieser Verbrecher, der gottesfürchtige Verbrecher, der klammert sich an dieses Versprechen, und die Hoffnung dieses sterbenden Verbrechers ist eine sichere Zukunft. Die Tatsache, dass Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dass er das als Tatsache hinstellt, als feste Sache, es wird so kommen, lässt uns sicher annehmen, dass der Schächer sich später nicht wieder von Christus losgesagt hat und das Ganze nur ein Schein war, sondern dass es echt war und bis zum Schluss durchgehalten hat, dieses Vertrauen auf diesen König, das er nicht weggeworfen hat. Er sah seinen König und Erlöser sterben. Er erlebte diese dreistündige Finsternis mit dem Gericht Gottes. Er bekam etwas von dem Zorn Gottes mit, dass dieser König, sein Jesus, der vorher sagte, Vater, vergib ihnen, jetzt plötzlich nur noch sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sah diese Agonie, diesen Todeskampf, dieses einen, der von Gott verlassen war, während er doch selber gerade die göttliche Zusage bekommen hatte, in der Ewigkeit im Reich Gottes zu sein. Er erlebte den ungewöhnlichen Tod eines Mannes. Er sah, wie sein König sich bei alledem noch um seine Mutter kümmerte und ihr einen neuen Sohn gab, den Johannes. Er sah auch, wie sich dieses Schauspiel der spottenden, verachtenden Menge teilweise umkehrte in eine ehrfürchtige und achtungsvolle Haltung. Der Hauptmann bekannte auf einmal, dieser war Gottes Sohn. Er war wirklich gerecht. Menschen, die das mitbekamen, schlugen sich an die Brust und gingen zurück. Er sah, wie ein Mann am Kreuz starb, der nicht starb, wie Menschen sterben, sondern der sein Leben gab. Er erstickte nicht. Er hatte keinen Herzinfarkt. Er starb nicht an Kraftlosigkeit. Er konnte bis zum Schluss noch laut rufen, es ist vollbracht. Und in all dieser Kraft gab er sein Leben. Das sah er auch. Ein König, der für ihn, den unwürdigsten aller Verbrecher, sein Leben gab. Und der ihm zuvor noch zugesicherte, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Und er blieb dabei. Er sah seinen König sterben. Der stieg tatsächlich auch bis zum Schluss nicht am Kreuz. Bei Abraham, da hat es ja wenigstens zum Schluss noch ein gutes Ende gegeben. Da gab es einen Ersatz, einen Widder, den er opfern konnte für Isaak. Aber bei diesem Isaak, bei diesem Jesus gab es keinen Ersatz. Und er starb tatsächlich. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und das war die Grundlage seiner Hoffnung. Bis zum Schluss wusste er, auch wenn mein König gerade gestorben ist, er wird nicht tot bleiben. Er wird in seiner Königsherrschaft kommen und dann werde ich dabei sein. Da hing er nun, er mit seinem König am Kreuz Seite an Seite. Er, der Verbrecher, der von den Menschen seine gerechte Strafe bekommen hatte, sein König war ohne Unrecht. Der König wirkte so hinfällig und machtlos, und doch hielt dieser gottesfürchtige Verbrecher diesen Jesus für denjenigen, der die Macht hat, ihn in die Königsherrschaft hineinzulassen. Und das war seine Hoffnung. Die Herrlichkeit, die Gottesfurcht mit sich bringt, ist Erkenntnis. Du erkennst dich selbst. Du erkennst, wie Gott ist. Die Gottesfurcht führt in die Demut. Du kannst in Demut vor Christus seine Gnade bewundern und bestaunen, dass er einem wie dich, der du es nicht wert bist, auch wenn du nicht ein Verbrecher bist, der ans Kreuz gehört, bist du vor Gott immer noch ein verlorener Sünder oder warst es. Und Gottesfurcht bringt Hoffnung. Wer auch immer nur den Wunsch äußert, diese Erkenntnis hat, ich bin Sünder, ich habe nichts vorzuweisen, aber du bist Gott, du bist der Herrscher des Universums und du bist mein Richter und ich bin dir schutzlos ausgeliefert. Aber auf der anderen Seite bist du genauso auch mein Retter. Und ich kann nur sagen, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich. Du hast von Jesus die Zusage, ich werde an dich denken und ich werde dich mit hineinnehmen. Ein gottesfürchtiger Verbrecher, könntest du derjenige sein? Möge die Gottesfurcht euer Leben begleiten und möget ihr die Herrlichkeit dieses Gottes in dieser Gottesfurcht sehen können. Amen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, du bist der Schöpfer des Universums, ein gerechter, heiliger Gott, der niemals Sünde ungestraft lässt. Ein Gott, der keine Unheiligkeit duldet, der vollkommen gerecht ist. Und ein Mensch kann dich noch nicht einmal sehen und leben bleiben, geschweige denn mit dir zusammen in Sünde leben. Wir sind dir alle schutzlos ausgeliefert. Du bist auch Richter. Und doch können wir in dir, statt dich zu fürchten und zu warten, bis du uns verurteilst alle, können wir in dir den Retter sehen. Und du bist der einzige Retter und außer dir gibt es keinen Retter. Und du bist so voller Gnade und Erbarmen, dass du so gerne vergibst. Und alle Schuld hast du auf diesen deinen Sohn geworfen. Dort am Kreuz hat er in dieser Dunkelheit des Tages deinen Zorn auf sich gehabt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und jetzt gibt es für jeden von uns Rettung. Das ist so schön und herrlich. Vater, ich bitte dich, verherrliche du deinen Sohn, so wie er dich verherrlicht hat, in einem jeden Einzelnen von uns. Dass unsere Sicht von ihm groß und herrlich ist, dass wir in die Demut hineingeführt werden, dass wir in dieser Hoffnung der Zuversicht leben können, aufatmen und uns an dir erfreuen, in dieser herrlichen Wesen, das du an dir hast. Und das ist schön. Ja, Vater, verherrliche deinen Sohn. Darum bitte ich dich in seinem Namen. Amen.